Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute haben wir hier ein Studiogespräch. Ich habe zwei langjährige Freunde hier neben mir im Studio sitzen. Den Jens Heisterkamp.
Guten Abend.
Und die Sonja Student.
Guten Abend.
Und das Thema unserer heutigen Sendung ist das Thema einer langjährigen Kooperation, nämlich der spirituellen Herbstakademie in Frankfurt, die es in diesem November zum 10. Mal geben wird. Und Kooperation in diesem Sinn, dass man von unterschiedlichen, auch spirituellen Hintergründen gemeinsam versucht, neue Wege zu finden und das eben langfristig und auch sich gegenseitig beeinflussend und trotzdem auch die Unterschiedlichkeit bewahrend, dachten wir, ist schon ein spannendes Thema. Inwiefern ist das auch ein Zeitimpuls, der als solches seine Wichtigkeit hat? Also, dass wir eben in einer Gesellschaft, die einerseits einfach plural ist, aber gleichzeitig eben hier in dieser pluralen Gesellschaft auch progressive spirituelle Werte vertretend, wie kann man hier ein lebendiges Feld entwickeln, das Tiefe hat, das Richtung hat, aber eben auch Pluralität und Dialog hat. Und wir haben zumindest ein 10-jähriges Experiment, wo wir dachten, ich schaue ganz kurz dazu für diejenigen, die es nicht wissen, Jens Heisterkamp, langjähriger Chefredakteur der anthroposophischen Zeitschrift Info 3, Sonja Student leitet die Integrale Akademie in Deutschland, und ich für Radio Evolve und auch die Zeitschrift Evolve hier stehend, wir haben über diese Jahre versucht, wirklich auch in diesem Feld dessen, was wir als progressive Spiritualität verstehen, und wahrscheinlich müssen wir uns auch mal da unterhalten, was wir damit eigentlich meinen oder ob das überhaupt der richtige Begriff dafür ist, versucht, dieses lebendige Kooperations- und Dialogfeld zu entwickeln, das eben all das, was ich vorher angesprochen habe, zwischen Tiefe, Pluralität und Richtung gemeinsam zu verbinden und zu entwickeln. Und wir würden gern einfach mal uns austauschen, hat das eine Wichtigkeit? Ist das ein wichtiger Impuls? Ist das vielleicht sogar ein integraler Bestandteil einer zeitgemäßen Spiritualität? Das wird das Gespräch heute sein. Jens, Sonja, herzlichen Dank, dass ihr da seid.
Gerne.
Dieses lange Einführungsstatement war auch sowas wie eine erste Frage an euch zwei. Wie seht ihr das? Wer immer von euch mag.
Also für mich hat diese Zusammenarbeit, also wir haben ja eigentlich erst so eine vage Vorstellung gehabt, also dass da, oder eine Intuition, als wir erste Mal 2006 diese gemeinsame Herbstakademie veranstaltet haben. Also so eine Intuition, dass da was Gemeinsames ist, dass es sich lohnt, und ich glaube, diesen Wert dessen, was das ausmacht, haben wir im Laufe der Zeit erst wirklich erkannt. Und zwar vor allen Dingen zunächst mal an Konflikten, also wo wir gemerkt haben, wir haben unterschiedliche Deutungen, also wir haben über Seele gesprochen und andere Themen, und dieser Wunsch da war, wirklich tief zu verstehen und nicht einfach Positionen schon zu vereinnahmen. Das sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive. Ich komme ja vom Integralen, was eine sehr weitgehende Landkarte ist. Und man hat das Gefühl, alles ist schon abgedeckt. Und man muss es, also in der frühintegralen Phase, sage ich mal, man muss es nur noch einsortieren. Und ich habe sehr viel gelernt, wie das nicht funktioniert. Sondern dass wirklich ein großes Interesse da sein muss, den anderen wirklich aus sich selbst und aus seinem Gedankengang zu verstehen. Und dass außer der sehr schnellen Einordnung von Positionen in so ein festgelegtes Schema, dass man eigentlich seine ganzen Auffassungen zunächst mal zurücklegen muss und quasi aus seinem eigenen Raster aussteigen muss. So sympathisch und toll das auch immer ist. Und das würde ich mal so als Aperspektivität, das ist so ein Aspekt, dass man bereit ist, wirklich zurückzutreten und den anderen aus sich selbst zu verstehen. Und es ist gleichzeitig viel Liebe da drin. Also auch so der Wunsch, das wirklich zu verstehen und den anderen zu schätzen mit dem, was er da macht. Und darin liegt, glaube ich, in dieser Aperspektivität, ohne zu sagen, egal was da kommt, jede Position ist toll, gebunden mit dieser Freundschaft und dem Durchhalten, dass man wirklich Dinge nicht so schlabberig, sag ich mal, wird, gedanklich schlabberig wird, sondern auch um Klarheit ringt und das eigene auch einbringt, ohne es frühzeitig wegzuschmeißen, weil man sich gut verstehen will. Ich glaube, da liegt eine ungeheure große Kraft drin, die der heutigen Zeit auch entspricht. Also eine Einheit zu haben, eine Richtung zu haben und Pluralität zu haben und es als Bereicherung zu sehen. Also das vielleicht mal so als Eingangsstatement, das ist für mich eine progressive oder eine zeitgemäße, wie auch immer, Spiritualität, die nicht Glaubenssätze verkündet, sondern die sich aussetzt.
Jens. Ja, vielleicht darf ich ein bisschen erzählen, wie für mich am Anfang die Situation überhaupt gewesen ist. Mhm. Also kommend aus dieser Strömung Anthroposophie, die von Steiner begründet, etwa ab der Wende zum 20. Jahrhundert worden ist, auf einer philosophischen Grundlage, Spiritualität aufbauend und dann auch sehr stark ins Praktische gehend, ist ja eine Bewegung, die einerseits sehr viel Erfahrung schon hat, die hat auch relativ viel schon in die Welt gesetzt, aber das kann auch eine Bürde sein. Und die Schwierigkeit, die ich gesehen habe, bestand darin, zu bemerken, die Anthroposophie hat sich in vielen Teilen, gerade da, wo sie so praktisch ist, auch weiterentwickelt, in den Schulen, in Unternehmen und so weiter, weil sie da sozusagen auch mit den sich entwickelnden Umständen in der Welt auch weitergegangen ist. Aber in ihrem inneren Kern hat sie sich vielfach überhaupt nicht weiterentwickelt, weil sie da auch nicht den Anschluss oder das Gespräch mit den fortschreitenden geistigen Entwicklungen in der Welt in den letzten Jahrzehnten so gesucht hat und auch vielleicht gar nicht suchen wollte. Und das stieß bei mir so auf, oder stieß gegen eine Äußerung, die Steiner selber mal gemacht hat und die für mich irgendwann so wie programmatisch wurde, wo er nämlich gesagt hat, es müsse in der Zukunft, damit die Anthroposophie fruchtbar bleiben kann, muss die den Anschluss auch zu anderen Strömungen finden. Das ist so relativ gegen sein Lebensende, wo er eine solche Äußerung mal gemacht hat. Und das ist so, es gibt ja so Sätze, die werden dann für einen zu so einem Lebensmotiv. Und das war bei mir das. Und jetzt muss ich aber auch selbst sagen, also ich mit meinem Anthroposophenherz habe ich auch diese Einschränkungen drinnen gehabt und ich habe sie wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen, die darin bestehen, dass man als Anthroposoph sehr gerne Rudolf Steiner sowas Einzigartiges zuschreibt. Also schon allein aufgrund dessen, was der so in die Welt gesetzt hat, aber auch so als geistesgeschichtliche Figur. Man neigt dazu zu sagen, das kann man eigentlich nicht mit anderem so vergleichen, was da passiert ist. Und das ist natürlich eine Riesenbürde, damit umzugehen. Und das andere ist, und das kennen sicherlich viele meine anthroposophischen Freunde auch, dass die andere Bürde ist, dass man so ein bisschen immer meint, ja, in der Außenwelt versteht man das auch nicht richtig. Also man fühlt sich als Anthroposoph sehr leicht missverstanden, verkannt und so weiter. Und darunter, glaube ich, leidet auch ganz stark ein Großteil der anthroposophischen Bewegung oder hat gelitten. Das ist vielleicht auch gerade ein bisschen in den letzten Jahren im Wandel. Bei mir war das auf jeden Fall auch und es war auch da, das darf ich euch ja gestehen, das war auch da, als wir uns kennenlernten, dieses Gefühl, Mensch, da sind so Dinge, die verstehen andere eigentlich nicht so richtig, weil sie zum Teil auch erstmal ein bisschen merkwürdig vielleicht klingen, die sind alt, so Steiner ist in der theosophischen Tradition auch gewesen, das ist so terminologisch ganz unzugänglich oftmals, was ist da eigentlich drin, ja? Und da, um an das jetzt anzuschließen, Sonja, was du gesagt hast, das ist so dieser Faktor dann des menschlichen Vertrauens oder auch dieses erstmal eines Zutrauens, des Mutes, dass man sagen kann oder dass man spüren kann, hier bin ich auf Menschen gestoßen, wo ich dieses auch einbringen kann, also wo ich keine Vorbehalte haben muss und wo ich darauf setzen kann, dass man vielleicht auch durch Äußerlichkeiten hindurchschaut auf was Tieferes, was zwischen den Menschen ist.
Frage direkt an dich, Sonja. Das, was der Jens über Steiner sagt, ging es dir nicht genauso mit Ken Wilber?
Ja, ich war tief überzeugt, dass das nicht zu toppen ist und dass man nur gucken muss, also jetzt ganz am Anfang, ne, dass das Modell so umfassend ist und jetzt viel zeitgemäßer als die Anthroposophie, weil es ja auch, ist ja auch kein Wunder, ist ja auch jünger später entstanden, weil es jünger ist. Ja. Und ich auch wirklich, also das ist das eine, das sage ich mal, eine gewisse Arroganz durch die Totalidentifikation mit dem eigenen Modell, sag ich mal, so gut es auch ist, gibt es immer wichtige Aspekte, die andere einbringen. Also nichts deckt alles aus. Und ich glaube, das hat in gewisser Weise, wenn ich nur durch die integrale Brille gucke und nicht die Brille selber sehe, durch die ich gucke, dann bin ich letztlich nicht dialogfähig. Na, weil ich dann sozusagen durch die Perspektiven, auch wenn sie multiperspektivisch ist, da fehlt dieser Aspekt der wirklich Offenheit, Freiheit, dass ich alle bisherigen Konzepte auch wegstellen kann. Und gerade wenn man, wie bei so einer jungen Bewegung jetzt, so sehr identifiziert ist, sich gegen die Außenwelt durchkämpfen muss oder will, da fällt das erstmal schwer. Man ist froh, dass man da was hat und dass man ein paar Leute findet, die das auch verstehen, mit denen man reden kann. Ich denke, das ist das Merkmal einer jungen und auch noch unreifen Bewegung. Mhm. Und dieses Erwachsenwerden setzt eigentlich voraus, dass ich bereit bin, meine eigenen Annahmen zu überprüfen und sie erstmal vorläufig an den Haken zu hängen.
Jetzt ging es mir interessanterweise einerseits anders als euch zwei und andererseits vielleicht noch umso mehr, als ihr es schildert. Das andere hat eine Ursache. Ich war jetzt nicht in dem Sinne in ein philosophisches Gebäude ganz eindeutig eingeordnet, als ich zwar sehr integral informiert bin, aber jetzt nicht unbedingt als Ken Wilber Schüler oder Vertreter in diese Kooperation gegangen bin. Aber ich war ja mit einem spirituellen Lehrer, Endo Cohen. Das hat mir einerseits eine gewisse, Flexibilität, Unsicherheit im Rahmenwerk gebracht. Andererseits aber eine sehr starke auch persönliche spirituelle Bindung an eine bestimmte Ausrichtung von Spiritualität, wo ich das, was ihr schildert, haarscharf unterschreiben kann. Es ist ein spannendes Konglomerat und seit diesen Jahren hat sich ja sehr viel entwickelt, auch persönlich in unserer Zusammenarbeit. Wenn ich wieder beide, an euch beide die Frage stellen kann, was würdet ihr sehen, ist jetzt anders für euch geworden, als diese Anfangskonstellation für euch war?
Also, bei mir würde ich sagen, da ist eins ganz entschieden anders geworden, und zwar, dass wir als ein Beispiel jetzt, aber dass ich sicher die Erfahrung habe und weiß, dass ihr beide zum Beispiel sehr viel von dem versteht, was mich aus der Anthroposophie beschäftigt. Also ich habe die Erfahrung machen können, dass wesentliche Motive bei euch, durch euch verstanden werden, gewertschätzt werden auch, und dass ihr sie eigentlich in anderer Form selbst in euch tragt. Also das war ja so ein bisschen der Keim auch unserer ersten Begegnung, dass wir so gemerkt haben, trotz dieser unterschiedlichen Einfärbung und Herkünfte, die wir hatten, gibt es da etwas, wenn wir das innerlich anschauen, wo wir eigentlich eine leichte Verständigungsmöglichkeit haben. Mhm. Wir merken, es gibt andere Terminologien, es gibt andere Schwerpunkte, aber es gibt Grundbereiche, möchte ich sagen, so der spirituellen Erkenntnis des spirituellen Vorwärtsgehens, wo wir uns eigentlich gar nicht verständigen müssen. Also wo wir uns in Details verständigen müssen, aber nicht, wir müssen sozusagen wir mussten eigentlich nie die grundlegend wertvollen Dinge, die uns wertvoll waren, die mussten wir nicht sozusagen so wie in so einem mühsamen Kompromiss finden, mussten wir das nicht erst durch Diskurse herausbekommen, sondern das war irgendwie, wie so ein Keim war das da. Also so ging es mir. Und das hat sich, verändert hat sich daran, dass sich das mehr und mehr eigentlich erschlossen hat. Also dass es aussprechbar wurde und darstellbar wurde, sich verzweigt hat und so weiter. Mhm.
Also dem einen Punkt würde ich dir schon mal zustimmen, so dass das, was implizit oder intuitiv da war, dass das heute viel bewusster und benennbarer ist. Das ist so eins, dass wir das so rausgearbeitet haben, ich sag mal Einheit in Verschiedenheit mit evolutionärer Ausrichtung. Also dass es keine Beliebigkeit ist und dass die Verschiedenheit der Tradition oder der Ansätze eine große Bereicherung ist. Weil jeder, der sich auf ein bestimmtes Gebiet fokussiert, natürlich da besonders gut ist, was ganz natürlich ist. Mhm. So und gleichzeitig immer dazu neigt, nur das zu sehen und nicht mehr das drumherum. Und dadurch, dass wir wissen, dass wir einander so schätzen und das, was wir vertreten, sag ich mal so schätzen, ist das viel bewusster, wo die Bereicherung ist. Mhm. Also zu sagen, ich kann viel stärker meine eigene Position auch vertreten, ohne labberig zu werden, zu wissen, das ist ein Teil eines größeren Feldes. Mhm. Und ich empfinde, sagen wir mal, für dieses größere Feld, was nicht nur ein theoretisches Konzept ist, eine große Demut und darüber auch eine große Freude. Also das ist sowas, ich habe in dem Artikel da über die Herbstakademie geschrieben, das ist eine größere Intelligenz hinter der Intelligenz, dass wir also ganz sicher, eine große Sicherheit, dass wir da irgendwie geführt werden, dass da was dahinter ist, was über uns hinausgeht. Ja. Also was wir gerne machen, das ist auch schön, mit euch zusammenzuarbeiten, jetzt so sehr freundschaftlich, aber es ist nicht nur persönlich, sondern das ist auch oft spürbar, wenn wir zusammen an die Themen gehen, dass sich so ein Feld sofort einstellt und auch energetisch spürbar ist.
Das war, muss ich sagen, das war von der ersten Herbstakademie an, war das auch tatsächlich eine Erfahrung bei mir. Diese, was du jetzt größere Intelligenz genannt hast, dass es so etwas gibt, was sozusagen noch oberhalb der eigenen Ausgestaltung einer spirituellen Weltsicht, wie zum Beispiel der Anthroposophie jetzt ist. Das heißt eigentlich zu erfahren, dass es eine, wie so eine Zugkraft gibt, eine geistige Zugkraft oder ja, also weil das ist nicht, es ist nicht sozusagen das Einerlei, was oberhalb der Unterschiede ist, das Einerlei, sondern es ist tatsächlich eine spezifische Zugkraft, die aber umfassender ist als das, was so eine Gewordenheit auch hat, wie die Anthroposophie eben oder wie die integrale Weltsicht auch hat oder auch vielleicht wie das Leben mit einem einzelnen Lehrer es hat. Ne? Mhm. Also dieses Gefühl, dass das Stichwort Demut fiel, das kann ich auch nur bestätigen. Also das ist etwas, wo man jetzt nicht den Eindruck hat, dass man besonders schlau ist, dass man sich das erschlossen hat, sondern es ist eine große Gunst, dass man so etwas spüren kann. Ja, und
wenn ich was dazu sagen darf, ich würde zwei große Behauptungen machen wollen. Nämlich, es war für mich eine spirituelle Schulung, und es war für mich eine gesellschaftspolitische Schulung.
Inwiefern gesellschaftspolitisch?
Das wird dann uns noch verraten wahrscheinlich.
Genau. Wenn ich bei der Spirituellen anfangen darf, das ist genau das, was ihr angesprochen habt mit dieser größeren Intelligenz, auch mit diesem größeren Feld, mit dieser intuitiven gemeinsamen in etwas unterwegs sein. Das war für mich, das hat natürlich auch mit der Art von Spiritualität zu tun, mit der ich hier reinkam, aber es hat sich einfach sehr stark geformt und weiterentwickelt in unserer Zusammenarbeit, ein Vertrauen in die Intelligenz eines gemeinsamen Bewusstseinsfeldes, wenn es ein gemeinsames Interesse gibt, eben nicht, dass ich jetzt mein Ding da durchziehe und du dein Ding da durchziehst, sondern da ein gemeinsames Wollen eines gemeinsamen Rausfindens da ist. Dass das an sich ein spiritueller Impuls ist, bin ich jetzt nach diesen vielen Jahren noch viel überzeugter als vorher, oder ich sehe es auch viel klarer, was das eigentlich sein kann, und bin davon einfach zutiefst begeistert und inspiriert, dass das etwas ist, das hat einen spirituellen Wert, der auch eine neue und Form von oder eine neue Betonung in der Spiritualität ist. Also, das muss ich mal so sagen. Ich kann nicht so, dass es jetzt der große, die neue Erfindung ist, aber eine Betonung, die ungewöhnlich, die neu, die aktuell und die wichtig ist. Und damit komme ich auch zum Gesellschaftspolitischen her, dass ich merke oder meine zu merken, dass, und das hat dann auch sehr mit dem Thema der jetzigen Herbstakademie, die wir im November haben werden. Wann sind die genauen Daten? 6. bis 8. November hier in Frankfurt, um das auch mitzuerwähnen, wo wir von den spirituellen Qualitäten der westlichen Kultur sprechen, dass diese Offenheit, Pluralität, wo nicht dogmatische Wahrheiten, auch nicht die Wahrheit der Wissenschaft, sondern diese offene Kommunikationshaltung, wo für mich auch der Philosoph Jürgen Habermas immer wichtiger geworden ist in seiner Grundhaltung des, was er herrschaftsfreien Diskurs nennt, dass das etwas ist, das ein sich immer klarer herausschälender Kern auch einer, ich würde sagen, dialogisch evolutionär orientierten Gesellschaft ist, die wirklich die Offenheit halten will und die eine Diskurskultur entwickeln muss, wo wir in der Lage sind, Unterschiedlichkeit so in Synergie zu bringen, dass daraus kreative Lösungen entstehen. Also nicht in Beliebigkeit, ja, darin sehe ich auch so oft die Abgrenzung in dem auch experimentellen Umgang mit Multiperspektivität in der Postmoderne, wo ich eher das so als experimentelles Anything Goes, lass uns mal ausprobieren, was wahrscheinlich auch eine wichtige Experimentierphase vielleicht war, aber zu sagen, nee, das ist nicht genug, wir müssen nach synergetischen Kräften von Unterschiedlichkeit suchen, und das ist die Kraft einer offenen dialogischen Gesellschaft, und das ist für mich auch als sozusagen eine politische Qualität, die auch speziell westlich ist oder speziell westlich gefärbt ist. Nicht zufällig hat einer der wichtigsten westlich-europäischen Sozialphilosophen, Jürgen Habermas, das sozusagen zu seinem Kernthema gemacht. Und, das finde ich spannend, das verbindet es mit dem ersten, ich glaube, dass das, was ich einen spirituellen Impuls genannt habe, dass es sowas braucht wie eine Wahrnehmung dieses Bewusstseinsfeldes, in dem sich das entwickelt, dass es hier auch eine intuitive Intelligenz des Dialogs gibt, die man entwickeln muss, auch etwas ist, dass es hier die progressive Spiritualität für diese politische Kultur einen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, das ist das, was ich auch hier gelernt habe, weil ich bin überzeugt, dass ich hier Möglichkeiten sehe, die sind gesellschaftlich relevant und wichtig.
Wobei, Thomas, ich bin da insofern etwas mehr mit Fragen behaftet, als ich den Übergang, den Übergang vielleicht noch nicht so deutlich sehe, wenn du jetzt vom Gesellschaftspolitischen auch gesprochen hast, Entschuldigung, dann weckt das ja immer auch so eine Hoffnung, finde ich, also deutlicher in die gesellschaftliche Wirklichkeit auch einzuwirken mit dem, was man macht. Und wenn ich auf die aktuellen Debatten zum Beispiel in Deutschland sehe, dann habe ich den Eindruck, da sind viel elementarere Stufen erst einmal nötig, sich zuzuhören, sich über bestimmte Grundwerte wieder neu vielleicht zu verständigen. Und wir sind sozusagen eigentlich immer so 3, 4, 5 Schritte da schon weiter. Was überhaupt nicht bedeutet, dass ich das nicht für enorm wertvoll halte, solche Laboratorien, wie wir sie da auch versuchen zu pflegen und da so eine Flamme einfach lebendig zu halten. Nur rein persönlich jetzt so die Transformation, der Übergang in das Gesellschaftliche, das macht mir gerade im Moment einfach sehr, sehr viel Sorgen.
Wenn ich ganz kurz darauf antworte, stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich will es auch nicht zu hoch hängen. Nein, es stimmt nicht. Einerseits will ich sehr hoch hängen. Aber ich sehe es auch nur als ein Laboratorium, wo sich etwas kristallisieren kann, das eine gesellschaftliche Relevanz bekommen könnte. Davon bin ich überzeugt, aber mehr ist es auch nicht.
Vielleicht nochmal zu dem Begriff so der Spiritualität, also als progressiv, du nennst das progressiv, ich würde da integral sagen, aber das ist im Prinzip wurscht. Es geht ja darum, diese Dimension der Zeitlosigkeit, der Freiheit von der Zeit zu verbinden mit der Entwicklung von Spirit, Ken Wilber würde sagen Geist in Aktion, in der Menschheitsgeschichte oder in der Zivilisationsgeschichte, was ja dann auch der gesellschaftliche Aspekt ist. Und da ist natürlich so, wenn man davon ausgeht, dass es eine Entwicklung gibt in Richtung mehr Menschlichkeit, sag ich mal, oder Ganzheit, so Ganzheit und Menschlichkeit und dass der Mensch da eine besondere Rolle hat, gibt es natürlich einen Zusammenhang. Dass auch zu den aktuellen Debatten, aus welcher Tiefe finden wir eine Antwort auf zum Beispiel Flüchtlingsfragen oder andere Fragen, welchen Stellenwert hat eine spirituell fundierte, tiefe Menschlichkeit als Bezugsrahmen für aktuelle gesellschaftspolitische Debatten auch, welche Rolle spielt das? Und ich glaube, das ist wichtig, das, was manchmal implizit in solchen Bewegungen auch ist, durch eine Bewusstheit explizit zu machen, dass das eben viel mit Spiritualität zu tun hat und Spiritualität nicht das ist, dass ich auf dem Kissen sitze, dass ich in die Kirche gehe oder sowas, sondern welche Art Mensch bin ich und wie will ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten, mit anderen Mitmenschen arbeiten, leben. So, das sind eigentlich die grundlegenden Fragen, wo sich, sag ich mal, eine tiefe spirituelle Fundierung treffen mit dem Bild vom Menschen oder von Gesellschaft, einer gesellschaftlichen Utopie, für die es Keime jetzt schon gibt, herstellen lassen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man von dem Bild wegkommt. Spiritualität ist eigentlich so über allem und engagiert sich nicht. Also ich sehe diese tiefe Menschlichkeit als einen Ausdruck von Spiritualität in unserer Zeit, also einen klaren Kompass zu haben, der sich auf was bezieht und nicht irgendwie parteipolitisch oder ideologisch oder sowas ist. Das ist für mich der Maßstab. Insofern ist es natürlich sehr gesellschaftspolitisch relevant.
Ich würde noch gern was auch dazu setzen, zu der Frage, was sich hier verändert hat über diese 19 Jahre. Auch an dem anschließend dieser Dialogcharakter, den die Herbstakademie einfach von Anfang an gehabt hat und der ja interessanterweise, und das ist ja der Punkt, der mich einfach inspiriert und der auch nicht so selbstverständlich ist, dass es über diesen Zeitraum produktiv gehalten ist. Also nicht nur, dass wir es noch immer machen, wir machen es auch noch immer gerne. Das ist ja auch etwas. Wir stehen auch kontinuierlich in Dialog. Gleichzeitig haben wir aber auch unsere Unterschiedlichkeit behalten und das Ganze hat sich als etwas sehr Produktives und Kreatives entwickelt, dargestellt. Das hat für mich als Konsequenz gehabt, dass dieser Dialogcharakter viel mehr als am Anfang zum Zentrum meiner Arbeit geworden ist. Und also von den evolutionären Dialogen, die einfach auch so eine Dialogpraxis, die eben spirituell fundiert ist, die eine Dialogpraxis, die, ich sag's mal, in dem Wort, das du bewusst hast, Spirit bewusst ist, zu sehen, dass da ist ein Spirit in einem Dialog, diese Flamme muss gepflegt werden, wenn der Dialog lebendig sein will. Und auch bis in die Initiativen, die wir jetzt gemacht haben, mit diesem globalen Dialogprogramm One World in Dialogue und auch das neue Magazin von Evolve, das eine Welt im Dialog, die das Ganze in einen globalen Dialog stellen wird, dass ich überzeugt bin, dass das Dialogische einer der Schlüsselkompetenzen zur Bewältigung unserer Zeit ist, mehr denn je, weil auch die zunehmende Komplexität diese Kompetenz und zwar im tiefsten Sinne mehr und mehr bedarf und die Kultivierung dieser Kompetenz wahrscheinlich eine der Schlüssel sein wird, auch die Zeit zu bewältigen.
Ja, da deutet alles darauf hin. Und das ist auch der größte Mangel, ne? Also weil, ich meine, das ist eine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber also wenn ich mich aus unserem Feld, also je mehr ich mich da herausbewege, so an die Peripherie, macht man ja oft die Erfahrung, dass man könnte man manchmal meinen, dass man mit Argumenten eigentlich Menschen gar nicht mehr erreicht. Mhm. Also die außerhalb jetzt der Herbstakademie würde ich sagen, ja, man könnte fast denken, die Menschen glauben ohnehin nur das, was sie glauben wollen und lassen sich von Vernunft, von dialogischen Gründen gar nicht bewegen. Also das wird mir immer mehr zum Problem. Wie isoliert ein Großteil auch der größeren Community ist. Also wie eingesponnen, wie fest eingefräst in bestimmten Denkgewohnheiten und Gefühlsgewohnheiten, durch die man gar nicht mehr hindurchdringt. Mhm. Also wenn ich so an diese Eigenschaften mich erinnere, die wir so zu Anfang hier auch nochmal kurz skizziert haben, dann ist das also bei vielen Zeitgenossen eher gar nicht vorhanden. Also. Mhm.
Umso wichtiger, das zu verbreiten. Ja. Also ich glaube, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass die da auf der Schwelle sind, die dahin wollen, dass man mit denen das gemeinsam entwickelt. Und zweitens auch selbst so dialogfähig zu sein, also zu wissen, dass Menschen in verschiedenen Weltsichten sind und dass man sie nicht einfach durch Argumente rausholen kann. Mhm. So, und das hat durchaus auch was Unbefriedigendes. Das ist nicht so, dass einfach das bessere Argument zählt, sondern das ist auch viel Entwicklungsarbeit. Mhm. Also meine Konsequenz daraus ist zum Beispiel im Schulsystem zu arbeiten und zu gucken, dass Entwicklung schneller geht. Mhm. Und dass Entwicklung eben Erziehung ist, aber auch Lebensbedingungen zur Verfügung zu stellen, sondern dass das wirklich... Ja, und da trifft das sich wieder mit der Gesellschaftspolitik, dass man wirklich in allen, wir würden sagen, in allen vier Quadranten guckt, dass man das Bestmögliche macht und es auch aushält, dass es ein längerer Prozess ist. So, dann nützt, glaube ich, teilweise eine Tiefenzeit zu gucken, dass was wir heute an Möglichkeiten haben, zum Beispiel jetzt durch die Herbstakademie, durch andere Veranstaltungen, auch durchs Bildungssystem, dass das ja durchaus nicht selbstverständlich ist, weltweit sowieso nicht und historisch auch nicht. Also ein bisschen zurückzutreten, sein Bestes zu geben, wohl wissend, dass das ein längerer Entwicklungsprozess ist. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig, das ist schmerzlich, dass nicht die besseren Argumente sich durchsetzen, dass manche Prozesse auch einfach Zeit brauchen und dass jeder sein Bestmögliches möglichst in Kooperation mit anderen tut.
Und was ich dazu fügen mag, dass Argumente nicht das Einzige sind, was zählt. Also da kommt für mich auch...
Wobei natürlich Habermas, da ist es das Argument.
Natürlich, Habermas ist auch kein spiritueller Denker. Die Dimension fehlt ihm völlig. Habermas ist es nur das Argument, Habermas hat eine rein rationalistische Basis. Mhm. Und da würde ich mich auch, also da würde ich nicht mit ihm mitgeben, weil er da, er sagt sich selber so schön, er ist religiös und musikalisch. Mhm. Und da würde ich doch diese Musikalität entwickeln wollen, weil es wichtig ist, die Musik zu hören. Mhm. Und mit der Musik meine ich die Stimmigkeit des Dialogs. Und von der Stimmigkeit des Dialogs, angefangen von einem kleinen Dreierdialog, wie wir ihn hier haben, über eben den Experimentierfeld einer Herbstakademie, die ja auch ein kleines Ding ist, muss man ja auch mal dazu sagen. Wir sind 100 Leute, die sich hier immer wieder treffen jedes Jahr. Das heißt, das ist ein kleines Feld, aber ich würde sagen, ein kleines, feines Feld. Und da werden Argumente getauscht, aber da wird auch ein lebendiges Ganzes als solches erfahrbar. Das in seiner Lebendigkeit eine Stimmigkeit, eine Unstimmigkeit, eine produktive Spannung, eine destruktive Spannung, eine Entwicklungsöffnung oder all das hat. Das heißt, zu erfahren, und das finde ich auch an der Herbstakademie wichtig, oder das ist mir wichtig an der Herbstakademie, dass es einerseits ein Austausch von Argumenten dort ist, also was zu lernen, das ist aber auch ein gemeinsames Lernfeld ist, wie man Dialoge so gestaltet, dass sie eine stimmige Gestalt finden. Ich versuche es mal möglichst neutral zu formulieren.
Wenn ich da einmal nachfragen darf, würdest du vielleicht würdest du zustimmen oder auch nicht, wenn man sagt, sicherlich für den Dialog sind auch viele andere Elemente sehr wichtig, eine Stimmung zum Beispiel, eine Gestimmtheit, die menschliche Konstellation, die Atmosphäre und so weiter. Ja, oder überhaupt die Fähigkeit, eine Bewusstseinsrichtung halten zu können. Mhm. Sondern gleichzeitig scheint mir, dass am Ende die Vernunft auch inkludiert sein wird. Also wenn es eine Stimmigkeit gibt, wird sie höchstwahrscheinlich auch eine Stimmigkeit haben, die man vernünftig ausdrücken kann, eine Ebene, auf der man sich dann auch mit Vernunft verständigen kann.
Nee, schön, dass du das sagst. Das gibt mir die Gelegenheit, eine schöne wilberianische Unterscheidung zu machen, welchen Unterschied zwischen prärational und transrational, weil so genau verstehe ich Ken Wilber, weil das ist gemeint. Mhm. Da ist all Stimmigkeit und all das gab es ja auch in mythisch-magischen Zusammenhängen. Mhm. Also mythisch-magische Zusammenhänge funktionieren sehr viel mit Stimmigkeit und der Kohärenz von gemeinsamer Resonanz. Der Unterschied zwischen prärational und transrational ist, dass hier die Vernunft immer mitgenommen wird. Ja. Und insofern absolut. Und das zu bewerkstelligen, also dass das jetzt eben nicht die Ausschaltung der Vernunft ist, aber auch nicht die Alleinstellung der Vernunft, sondern eben integral die Verbindung von.
Ja, vielleicht noch eine Unterscheidung oder so, um auch mal auf eure Dialoge nochmal zu kommen. Jeder von uns kann ja einen Möglichkeitsraum schaffen. Einen Möglichkeitsraum für Menschen zur Verfügung stellen zur Entwicklung. Was nicht heißt, dass das immer gelingt, wenn ich einen Möglichkeitsraum zur Verfügung stelle. Also ich selber der Raum bin, in dem Entwicklung stattfinden kann, was sozusagen eine Verkörperung von Spiritualität und Vernunft ist, ohne dass der andere das schon haben muss. Es ist ja so, wir können das ja mit Kindern machen, die sind ja auch noch nicht auf der Entwicklungsebene des vernünftigen Denkens und trotzdem kann ich einen guten Dialog führen und einen Möglichkeitsraum eröffnen. Und ich glaube, jeder von uns kann das lernen und da, wo er ist, diesen Möglichkeitsraum, so gut wie man gerade drauf ist, sag ich mal, zur Verfügung stellen. Und das andere ist, wie wir mit Menschen, die selbstbewusst sind, diese Kultur der Bewusstseinsräume schaffen können. Also, dass wir wissen, was wir tun, dass wir es nicht nur tun, sondern diejenigen, wie so ein Labor, Herbstakademie sagen, wir arbeiten an einer Kultur des Dialogs als eine spirituelle Praxis. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Nicht jeder muss da sein, aber wünschenswert wäre natürlich, durch ein gutes Beziehungs- und Sozialsystem möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, sich dahin zu entwickeln, weil dann ist Zivilisation auch gesichert und nicht fragil und kann nicht wieder zusammenbrechen.
Zu dem Stichwort Möglichkeitsraum würde ich gerne noch was hinzustellen. Und zwar glaube ich, dass es ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, dass wir uns erweitert erleben können. Mhm. Und da ist der Dialog ein richtiges Erfahrungsfeld dafür, dass wir uns erweitert erleben können. Und jetzt eben nicht erweitert in dem Sinne, ich suche mir noch mehr, die genau meiner Meinung sind, und dann fühle ich mich erweitert, sondern das Besondere bei uns habe ich so erlebt, es ist eine wirkliche Erweiterung, die einen gleichzeitig auch aus der Enge des Ego befreit oder entlässt, sage ich mal, um das nicht so hart immer und kämpferisch nur zu wenden. Also dass man eine Erfahrungsweise kennenlernt im Dialog, die erweitert, aber vielleicht in so einem paradoxen Wort eher in Richtung des Ungewissen. Erweitert in Richtung des Ungewissen, und das wird dadurch sicher, also es ist nicht ein irgendwie blindes Tasten, dass man gleichzeitig spürt, die anderen gehen mit, und die anderen, indem man sozusagen das erfährt, die anderen sind ja auch da auf diesem Weg, gewinnt man auch eine gewisse Sicherheit in diesem Ungewissen, dass man eben nicht einfach ins Blinde sich überlässt oder so, sondern dass es eine gewisse Richtung vielleicht sogar hat.
Ich würde auch sagen, und das ist vielleicht eine Dimension, die ist auch wichtig ist mitzubetonen, diese Zusammenarbeit, die wir hier entwickelt haben und wo unheimlich viel Befruchtung da war, die ist natürlich auch jetzt nicht willkürlich, sondern das hat auch mit meines Erachtens einer, ich würde es mal so sagen, einer gelungenen Mischung aus Distanz und Nähe zu tun. Mhm. Das heißt, ich könnte nicht mit jedem eine Kooperation machen, wo ich eigentlich überhaupt keine Anknüpfungspunkte habe. Aber wenn ich nur mit Leuten eine Kooperation mache, die eigentlich so sind wie ich, ist es halt keine Kooperation. Das heißt, da ist etwas, und das hat was mit diesem integralen, evolutionären Spannungsfeld zu tun, wo mir der Erklärungshintergrund von Ken Wilber zum Beispiel, wir haben sie gerade erlebt, einfach dieser kurze Bezug von prärational, transrational, das ist ein Wilbersches Erklärungsmodell, das ich als unheimlich hilfreich empfinde, weil es etwas in einen Verständnisrahmen setzen kann, das für mich sinnig ist. Da habe ich einfach auch von Ken Wilber, wobei natürlich Ken Wilber auch schon seit vielen Jahren mit mir mitgetragen habe, aber einfach auch immer wieder von Ken Wilber kommend unheimlich viel Gedankengerüst bekommen, um auch Unterschiede zu halten. Von der Anthroposophie, die mir ja viel fremder war als der Wilber, ist es auch interessant, dass hier vieles, ich würde mal sagen, eine antimaterialistische Grundhaltung, also wirklich, um es jetzt nicht anthroposophisch zu formulieren, die Ernstnehmung einer subtilen Realität, die etwas anders ist als unsere normal akzeptierte materielle Realität, trotz auch Sprachschwierigkeiten, die ich habe, die hat mir etwas erlaubt, dass auch zum Beispiel ein Dialog, dass die Dialogerfahrung, die Subtilität der Dialogerfahrung anders zugänglich macht, und etwas, das wir alle drei teilen, aber das ich auch sehr stark so von meiner Seite her mitbekommen habe, die Meditationserfahrung, also eine Bewusstseinsübung des Loslassens von allen Referenzräumen und eines Gehaltenseins im Nichtwissen, als menschliche Qualität, die es mir erlaubt, wenn es gerade überhaupt, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich deswegen nicht unbedingt in Strudel kommen muss, sondern auch diese Erfahrung des Nichtwissens als etwas, das dem Leben zugrunde liegt, in schwierige Dialogsituationen mit reinbringen kann. Das sind so Komponenten, die sich gegenseitig gestützt haben. Insofern, Dialog und Kooperation braucht auch das richtige Maß an Nähe und Ferne, um funktionieren zu können, oder um so kreativ zu sein, wie ich glaube, die Herbstakademien waren.
Ja, und eins, was auch auf jeden Fall hinzukommt, ist ja, wir sind doch alle auch immer wieder überrascht worden. Also ich bin zum Beispiel davon überrascht worden, in der Anthroposophie spielt eine große Rolle die Idee, dass wir als Menschen Anteil nehmen können an sowas wie einem gemeinsamen Bewusstsein. Also dass es ein gemeinsames Bewusstsein gibt, dass man also in einer Gruppe von geistig strebenden Menschen erfahren kann. Und dass das aber nicht sozusagen, dass es nicht bedeutet, dass man sich jetzt vollkommen aufgibt in einem unbestimmten einen, sondern dass man eigentlich durch seine Aufmerksamkeit und Gerichtetheit dieses Bewusstsein tatsächlich auch mitbildet und dass man dann aber auch wieder von diesem Bewusstsein wie zurückgeprägt wird. Also dass man merkt, da ist tatsächlich etwas und das ist größer, umfassender als jeder von uns als einzelner Mensch ist. Und man wird in gewisser Weise, zum Beispiel indem man ja wie eine Korrektur auch dadurch erfahren kann, wird man auch zurückbestimmt. Und das war für mich die große Überraschung, dass so etwas, was ich sozusagen mehr aus der Beschreibung aus der Anthroposophie als Ideal kannte, dass so etwas in unserer Zusammenarbeit tatsächlich immer wieder auch aufgetreten ist. Also dass wir so etwas in der gemeinsamen Arbeit erlebt haben und dass das für euch auch eine Realität war, dass es sowas gibt, vielleicht mit anderen Worten, aber dass es sowas wie das Teilen eines gemeinsamen Bewusstseins als Realität, dass das für euch auch eine Tatsache war. Also das war für mich eine der schönsten Überraschungen.
Ja, das war schön gesagt, so dass der Dialog eben was hat, was über uns hinausgeht und trotzdem nur durch uns geht. Also dass es beides, dass man nicht sagen muss, entweder oder, entweder ist es persönlich, es ist individuell, aber es ist auch mehr als drei Individuen, die da sitzen. Es ist auch ein Dialog mit dem Absoluten oder mit Gott oder wie man das jetzt nennt. Sozusagen, dass man, wenn man Fragen stellt, gemeinsam auch Antworten kriegt, die sozusagen kommen. Also das, was man ja ganz schwer in Worte fassen kann. Also das kann man im Modell leichter erklären, als wenn man davon berührt ist. Also dass diese Dimension auch mit uns spricht.
Genau. Insofern war die Herbstergemeinde, oder ist die Herbstergemeinde auch immer mehr ein Experimentierfeld als ein Theoriefeld. Also Theorien werden hier mit reingebracht und werden auch gehalten und werden auch versucht, gemeinsam zu entwickeln. Aber der Lebenssaft kommt aus dem, was ihr gerade beschrieben habt. Also da sehe ich einen der starken Attraktoren, die aber auch so nicht gehalten werden können, wenn er nicht den Verständnisrahmen dessen da ist, was man hier machen möchte. Also zum Beispiel, wie es du mit Rudolf Steiner versucht zu erklären, und ich jetzt mit anderen Worten, insofern ist es sehr wohl, wenn man es wieder so hochhängt, ein Dialog mit dem Absoluten, ein Dialog mit Gott oder mit Geist, oder wie auch immer. Ich würde aber gern auch noch die andere Seite mit reinbringen, weil das für mich auch so ein großer Lernpunkt ist, weil das etwas ist, dem ich jetzt viel mehr Gewicht zu, oder auf eine andere Weise Gewicht zustellen würde, als ich es ursprünglich tat. Und was vielleicht auch in einer gewissen Weise für viele der Zuhörer und Zuhörerinnen auch als was Selbstverständliches klingen mag, aber es ist trotzdem einfach ein wichtiger Bestandteil, das ist der Wert der Freundschaft. Einfach zu sehen, wie auch die nobelsten Zusammenhänge und auch die größten geistigen Kontexte der persönlichen Freundschaft bedürfen, um getragen zu werden. Weil, um das auch hier mit einzubringen, es war ja auch nicht immer leicht. Das Ganze hat auch persönliche Herausforderungen. Und zu sehen, und auch die Freundschaft, da ist was Offensichtliches dran, von der Notwendigkeit der Freundschaft, aber da hängen auch ganze Dimensionen mit dran. Das hat was mit persönlicher Integrität zu tun, mit Vertrauenswürdigkeit, mit Respekt und mit der Wahrnehmung des anderen, so wie er sich in das Feld einbringt. Und dass das ein tragender Bestandteil dieses Feldes ist, in dieser persönlichen Dimension, gehört meines Erachtens auch dazu.
Wenn ich das noch erweitern darf, dann fand ich auch besonders schön, dass sich ja, da haben wir noch gar nicht richtig drüber gesprochen, aber dass sich ja der Kreis doch sehr stark auch geweitet hat im Laufe dieser Jahre. Und das war immer besonders schön, wenn neue Freunde in diesem Sinne auch dazu kamen, wo man, wir waren ja auch am Anfang relativ allein jetzt als Gruppe. Und dass wir gesehen haben, es sind immer wieder Menschen hinzugekommen, die sich auf eine sehr verbindliche Weise auch dazugestellt haben. Mhm. Einmal sind es überhaupt die Menschen, die immer die Teilnehmenden, die die Herbstakademie als großes Ereignis im Jahr mit möglich gemacht haben, weil sie durch ihr Interesse einfach gekommen sind. Aber ich meine auch die dann Impulsgebende waren und sich längerfristig auch verbunden haben. Und das ist so spannend, weil das war bei jedem war diese Matrix der Übereinstimmung oder der Suchbewegung ist ein bisschen anders gefärbt, ist ein bisschen anders eingefärbt, hat immer eine etwas andere Konstitution sozusagen. Aber die geistige Grundverwandtschaft, die ist da bei jedem da gewesen. Das ist doch jetzt so ein Kreis von bestimmt 20 Menschen, die auch in anderen Formen zusammenarbeitet, über die Zeitschriften, die da sind, als Autorin, als Autoren, auch in anderen Veranstaltungsformaten, die es inzwischen auch zu der einmal jährlichen Herbstakademie zusätzlich gibt. Also
die sich zum Teil auch in die integrale Akademie mit einbringen.
Genau. Ja. Also da gibt's schöne, das sind auch eigentlich, da würde ich auch sagen, die Basis davon hat immer auch etwas sehr Freundschaftliches. Also das ist nicht nur so eine abstrakte Übereinkunft, die man feststellt, weil man sozusagen programmatisch, ja, so wie Parteifreunde, das ist ja auch ein komischer Begriff von Freundschaft vielleicht, sondern es ist etwas, wo man sieht, das ist tief im Menschlichen auch verankert und man interessiert sich auch für den anderen Menschen gerade. Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Durch welche Arbeitsformen lebt sich das denn bei dir aus? Ja, in welchen Zusammenhängen bist du damit tätig? Gehst du mit diesen Zielen um? Ja. Also dieses Interesse aneinander, das ist auch was sehr, sehr Schönes.
Ja. Also vielleicht für die, die es noch nicht wissen, wir haben ja 2014 den Akademiekreis gegründet, so als ein Kulturimpuls von Menschen, die an der Herbstakademie beteiligt waren, aber auch Beiträge in Büchern, Zeitschriften, Vorträgen geleistet haben, wo sich eigentlich ganz naturwüchsig oder natürlich so eine festere Verbindung gegeben hat, nicht als Zweckbündnis. Mhm. Also was man so sagt, man tut sich mit Leuten zusammen, Parteifreunde, Philosophiefreunde oder sowas. Es gibt sowohl den größeren Zweck, also das, was dem zugrunde liegt, was uns zusammenführt, als auch ein persönliches Wohlwollen. Mhm. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es gibt viele Leute, die kommen nur für einen höheren Zweck zusammen und verhalten sich nicht gerade im freundschaftlichen Sinne. Also das, auch das kommt gleichberechtigt ein und ist nicht getrennt voneinander. Mhm. Also das Persönliche und der höhere Zweck.
Ja, es ist spannend, dass du das noch mit reinbringst, weil es hat auch den Charakter, dass sich hier organische Zusammenhänge gebildet haben, die jetzt gar nicht irgendwie so organisiert worden wären. Also sie sind schon irgendwie organisiert worden, aber da ist jetzt kein großer Organisationsplan dahinter, sondern es hat was mit Schaffen von organischen Zusammenhängen zu tun, wo auch in dem Akademiekreis und auch in anderen Zusammenhängen sich auch Diskussionszirkeln gebildet haben, also neben vielen anderen Initiativen, die sich noch zusätzlich gebildet haben, aber auch so im inneren Feld, die teilweise so einen Think-Tank-Charakter haben, die auch eine Institution gebildet haben, zumindest für mich ist es eine Institution, dass man sich regelmäßig zu Pfingsten jetzt an der Ostsee trifft und einfach ein Wochenende lang durchdiskutiert mit Freunden, wo man nicht immer einer Meinung ist, aber wo man es unheimlich anregend findet und die Wochenende für auch kreativ ist. Also für mich hat das mit der Schaffung einer Kreativkultur zu tun, die natürlich, um es auch nicht zu hochzuhängen, das ist ein Ding unter vielen anderen Dingen, das es auch gibt, Aber in dem Feld, in dem wir arbeiten, hat das, glaube ich, einen positiven Impuls gesetzt. Und allein das sozusagen auch diese Ausrichtung, dass es hier auch auf Beziehung, auf organisches Wachsen, nicht auf Zweckorientierung, sondern zu schauen, dass sich hier ein Feld, das seine eigene Lebensdynamik hat, die man erst wahrnehmen muss und der man sich auch fügen muss, ich sag's mal so, wenn man sagt, was will ich eigentlich leben? Und dass das eine höhere Wichtigkeit hat als die Agenda, die ich jetzt draufsetze, das hat für mich auch sehr viel zu tun, da komme ich wieder ins Gesellschaftspolitische, mit wie ich gern möchte, dass gesellschaftliche Zusammenhänge sich unter anderem auch formen. Weil da ist sehr viel mit Intention, mit Freiheit, mit Freundschaft, mit Geist oder Bewusstseinsbewusstheit da, aber in einer Zusammenhang, wo ohne es idealisieren zu wollen, weil es ist bruchstückhaft und anfällig wie vieles andere, wo Lebenszusammenhänge wahrnehmen, die für mich einfach durchaus inspirierend sind, für das, wie ich Zusammenhänge gestalten möchte.
Ja, vielleicht so im Vergleich, ich arbeite ja in vielen verschiedenen Netzwerken und wo auch Freundschaften entstehen oder sowas. Was, glaube ich, der Unterschied ist, ist diese Tiefe, die da ist, die bewusst ist. Sodass man, wenn man sich der Tiefe bewusst ist, diese als Kultur auch pflegen kann. Sonst ist man mal drin und mal wieder draußen und man merkt es gar nicht und wundert sich hinterher. So, und das ist, glaube ich, könnte auch ein Geschenk an andere Netzwerke sein, wenn Spiritualität und Aufklärung, sage ich mal, zusammenkommen oder gesellschaftspolitisches Engagement viel tiefer fundiert ist, dass viel liebevollere Ergebnisse rauskommen als bei manchen gut gemeinten Vorhaben, die dann in Streit und Ärger enden.
Jetzt sind wir ja auch schon am Ende unserer Sendezeit und ich habe das jetzt auch einfach, weil wir jetzt so dritt sind, jetzt gedacht, dass wir es jetzt einmal auch ohne den Publikumsfragen machen, einfach weil ich den Gesprächsfluss hier auch weiterentwickeln möchte. Es wird, wie gesagt, ja auch die nächste Herbstakademie bald geben. Jens hält mir gerade den Flugzettel in die Hand, aber das Datum muss ich trotzdem nachschauen. Hier steht es 6. bis 8. November. Und das, was wir hier angesprochen haben, hat für mich schon auch mit dem Thema zu tun von Werten, die meines Erachtens zumindest einen spezifischen Bezug zur westlich-europäischen Kultur haben, weil das, was wir hier so als Charakteristika empfunden haben, sehe ich schon auch als Ausfluss so einer europäischen Kulturverfasstheit, ich sage es mal so, diese Dialogkultur, aber auch die Rationalität als jeden Schlüsselfaktor, auch die personale Orientierung, aber auch die größere globale Welt als Hintergrund all dessen, inwiefern diese Werte auch in dem westlichen Kontext hier, gerade aus diesen Auseinandersetzungen, die wir alle gerade so als Hintergrundmusik immer mit dabei haben, also von der Flüchtlingskrise, ISIS, Putin, Orban in Ungarn und jetzt von der Finanzkrise und von der ökologischen Krise mal außer Acht, dass das hier eine gewisse Funktion hat, wo es auch wichtig ist, was wir hier in Europa an einer eigenen Form von Spiritualität entwickeln können, das wollen wir gern eben auch offen in diesem Charakter an diesen Tagen in Frankfurt diskutieren. Wenn Sie es interessiert, die Website heißt herbstakademie-frankfurt.de und wir würden uns freuen, das Gespräch dort auch weiterzuführen.
Gerne.
Ja.
Danke, einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, vielen Dank.
Ja, vielleicht bis bald.
Tschüss.